Hallo und
herzlich willkommen zu
Zwischen Noten und
Konzerten,
der Podcast.
So, da ist er wieder. Heute geht's also um Sendeformate der bundesdeutschen Fernsehlandschaft, die das, was wir so lieben, als Thema haben, nämlich die Musik in all ihrer Bandbreite. Und ich selbst würde gern eins meiner absoluten Lieblingsformate vorstellen wollen, und zwar seit alters her. Ich sag gleich was dazu. Das wäre eine Sendereihe aus den 80er Jahren mit Namen Vorsicht Musik. Ja, fangen wir sozusagen beim Urschleim an, wie unsere treuen Zuhörerinnen, die bereits seit der ersten Staffel mit dabei sind, wissen sollten, war ich bereits als kleiner Steppke schon musikalisch interessiert. Und wann immer eine Musiksendung im Fernsehen lief, war ich sowas von dicke da. So auch dieses eine Mal, das war 1983. Ich war also ganze 3 Jahre jung und komplett verrückt nach einem Titel mit Namen Bodo mit dem Bagger, dargeboten von Mike Krüger. Den kannte ich bereits aus der Hitparade und konnte auch schon den Chorus mitsingen. Und aus welchen Gründen auch immer lief im Wohnzimmer meiner komplett unmusikalischen Eltern eben die Ausgabe von Vorsicht Musik, wo Mike Krüger seinen aktuellen Hit präsentiert hatte. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da jemand komplett selig war, seinen geliebten Bagger Bodo wiedersehen zu können. Dann lief einen Monat später tatsächlich auch die nächste Folge, die übrigens auch die letzte Episode war, auf dem elterlichen Fernseher. Und dieser kleine Bube, der übrigens kurz vor seinem 4. Geburtstag stand, hatte nun auf Bodo mit dem Bagger gehofft. Und jetzt saß ich komplett stunned vor der Glotze und habe ganz einfach die Welt nicht mehr verstanden. Wo war mein Bagger Bodo? Wo blieb Mike Krüger? Die Erklärungsversuche der weiblich gelesenen Elterneinheit waren nicht gerade von Erfolg gekrönt. Die heutige Jugend würde sagen, Disappointment ist da. Und woran ich mich ebenfalls noch erinnern kann, war die Ankündigung der Moderatoren, zu denen komme ich noch. Für die nächste auftretende Künstlerin, da ging's: Aus vielen Kehlen kommt Gequietsche, doch dieses gilt nicht für Alice. Da ging es um diese italienische Solistin, deren Karriere zu der Zeit gerade auf dem aufsteigenden Ast war. So viel zum Schwank aus meiner Jugend. Back to topic. Hier, ich weiß nicht, kennt noch jemand die Sendung Disco mit Ilja Richter? Hier, Licht aus, Spot an und so. Also die letzte Disco-Ausgabe wurde jedenfalls am 22. November 1982 ausgestrahlt. Kleine Randnotiz: 2 Tage später hat Ilja Richter seinen 30. Geburtstag begangen. Die Sendung Disco wurde in Einvernehmen vom ZDF und von Herrn Richter selbst eingestellt. Und Vorsicht Musik hat dann die Nachfolge dieser Kultsendung angetreten. Und das, obwohl die erste Sendung bereits im Oktober lief. Auf jeden Fall ist Vorsicht Musik bereits Mitte der 90er wiederholt worden. Ich habe es meistens bei meiner Oma anschauen können, als ich aus der Schule kam. Und ab 2012 sind dann tatsächlich alle 11 abgedrehten, also hier im wahrsten Sinne abgedrehten Folgen, als Wiederholungen auf meinem geliebten ZDF Kultur rotiert. Und glaubt mir, ich habe davon nicht genug bekommen können, wie schon gesagt. Die allererste Folge von Vorsicht Musik lief am 11. Oktober 1982 und die letzte am 4. Januar 1984 auf dem ZDF selbst. Moderiert wurde das Ganze einerseits von Frank Zander, der auf seine ureigene Art durchs Programm geführt hat und der auch wunderbar mit den auftretenden Acts zu interagieren wusste, mit Nino D'Angelo zum Beispiel. Da hat er den Gene Vincent-Titel Bebopalula interpretiert. der ja auch von Elvis Presley aufgenommen worden war. Nino D'Angelo hat den Song live performt und Frank Zander hat ihn dazu auf der Gitarre begleitet. Vorher hat Frank diesen Nino als den Elvis von Karlsruhe betitelt und Nino D'Angelo gab danach seinen Titel Ich sterbe nicht nochmal zum Besten. Mehr dazu in der zweiten Ausgabe unserer zweiten Staffel. Oder aber er saß erneut mit der Gitarre auf der Bühne und wollte die Hollies ankündigen, die ja schon zu der Zeit eine Kultband waren. Frank Zander gab dazu mit seiner unnachahmlichen Reibeisenstimme den Chorus ihres Erfolgstitels Carrie Ann zum Besten, nur um dann von den Hollies selbst unterbrochen zu werden, die dann eine etwas fragwürdige Version von Stop in the Name of Love zum Besten gaben. Der andere Moderator war eine Handpuppe, und zwar ein struppiger, grau-weiß, gescheckter, glotzäugiger Hund, der auf den Namen Herr Feldmann gehört hat. Und dieser Herr Feldmann hat's in jeder Ausgabe aufs Neue verstanden, Frank Zander ins Wort zu fallen und eher durch Frechheit, durch Respektlosigkeit und kleinere Aufmüpfigkeiten gegenüber seines Co-Moderators zu glänzen. Diese Puppe bekam ihre Stimme übrigens von niemand Geringerem als Hugo Egon Balder, der in der sechsten Folge von Vorsicht Musik selbst einen Auftritt hatte. Er hat seine Version des alten Schlagers Tanze mit mir in den Morgen zum Vortrag gebracht. Noch eine kleine Randbemerkung. Dieses eher ungewöhnliche Duo aus Frank Zander und Herrn Feldmann hatte Anfang der 90er Jahre abermals einen Moderatorenjob übernommen, und zwar den bei der Kinderhitparade auf RTL Plus. Aufgezeichnet wurde Vorsicht Musik in München unter Föhring. Vorsicht Musik hat nicht nur mit musikalischen Darbietungen von legendären Artists, aktuellen KünstlerInnen oder NewcomerInnen geglänzt, sondern hat, wie schon Disco zuvor, auch mit komödiantischen Pausensketchen zu unterhalten gewusst. Die Hauptrolle in diesen Einspielern mit dem Titel Tipps in allen Lebenslagen hat Frank Zander selbst übernommen. Er ist dabei in zwei Rollen geschlüpft. Einerseits wäre das Rudi Rüpel, der von sich selbst sowas von überzeugt war und stets behauptet hat, dass ihm alles bestens gelingt. Meistens hat sich Rudi Rüpel bei der Ausübung der verschiedenen Tätigkeiten aber eher selbst in Lebensgefahr gebracht. Und daneben hat Frank Zander noch Dr. Besserwiss verkörpert, einen älteren Akademiker, der die misslichen Lagen von Rudi Rüpel immer wissenschaftlich kommentiert und quasi seinen Senf zu allem gegeben hat. Dann gab es noch einen anderen Unterpunkt, der hieß Vorsicht Video. Da gab es anfangs immer einen Jingle, anstatt Figaro Figaro sang da ein Chor Video Video. Und für dieses Vorsicht Video konnten die ZuschauerInnen von Vorsicht Musik selbst gedrehte Clips und eben Home-Videos einsenden, bei denen sie sowohl aktuelle Hits als auch Evergreens als Playback-Aufnahme wiedergeben. So manche Performance war tatsächlich recht ulkig. Und eine andere wiederum hat zum Beispiel zwei Schülerinnen einen Plattenvertrag eingebracht. In der letzten Ausgabe von Vorsicht Musik sind sie auch mit ihrer ersten Single aufgetreten. Der Name des Duos war Die Da und der Titel hieß Der dritte Breitengrad. Vor allem aber hat die Sendung Vorsicht Musik ihre, sagen wir, Persönlichkeit durch die Musikauswahl erhalten. Das kann zumindest ich als bekennender Anhänger gar nicht anders ausdrücken. Erstaunlich ist für mich beispielsweise die Nähe zu Italien, respektive zur italienischsprachigen Popmusik. Es gab jede Menge Gastauftritte von italienischen Artists, mit ihren derzeitigen Hits wie zum Beispiel Gianna Nannini mit Latin Lava, Ricky e Poveri mit Mamma Maria, Toto Cutugno mit L'Italiano, Pino D'Angio mit Evelyn Papa, Evelyn Mama oder eben die bereits erwähnte Alice. Allgegenwärtig war ebenfalls die neue deutsche Welle. Titel wie Ich will oder Hey Matrosen von UKW, Sternenhimmel oder Einmal nur mit Erika von Hubert K., Ich schau dich an oder Mir seiner bayerische Band von Das bei der Murphy Gang, Major Tom oder Die Wüste lebt von Peter Schilling, Tretboot in Seenot von Fräulein Menke, Katharine von Steinwolke, Die Sennerin vom Königssee von Kids oder Zuba Romana von Schrott nach Acht waren ebenso zu hören wie mein Favorit Herz ist Trumpf von Trio. Und selbst Veronika Fischer, die ja aus der DDR in den Westen geflüchtet war, hatte in der 5. Folge einen Auftritt mit ihrem Titel Wir beide gegen den Wind. Das finde ich persönlich ebenfalls erstaunlich. Die Rocklegenden Kiss kamen in Kostüm und Make-up vorbei, um ihre Hitsingle I Love It Loud darzubieten. Und auch andere Songs, die später Evergreens werden sollten, wurden aufgeführt, wie zum Beispiel Words von F.R. David, Pasti Ducci von Musical Youth, Do You Really Want to Hurt Me von Culture Club, Love is a Stranger von den Eurythmics, Hymn von Ultravox, Juliet von Robin Gibb, Stranger in My House von Ronnie Millsap, True von Spandau Ballet, Afrika von Rose Laurent, The Safety Dance von Man Without Hats, Vamos a la Playa von Riviera, Living on Video von Trans X, C'est bon pour la morale von La Compagnie Creole, 25 Years von Catch, Dolce Vita von Ryan Paris oder Red Red Wine von UB40 oder auch deutschsprachige Hits wie Manchmal möchte ich schon mit dir von Roland Kaiser, Wahnsinn von Wolfgang Petri, Lampenfieber von Gitte oder wie bereits am Anfang erwähnt, Bodo mit dem Bagger von Mike Krüger. Zu einer Art Spezialfolge zum Kindertag haben Rolf und seine Freunde ein Stück zum Besten gegeben, das ja im letzten Jahr wieder zumindest bei der Jugend in aller Munde war. Und zwar wäre das der sogenannte Bananenbrot-Song. Und in derselben Ausgabe war auch Peter Maffay zu Gast. Er sang dort seinen großen Erfolg Nessaya. Der allerletzte bei Vorsicht Musik gespielte Titel kam von Frank Zander selbst. Das war das deutsche Cover von Vamos a la Playa. Es hieß Hurra, hurra, wir leben. Der Erfolg und die Langlebigkeit von Disco blieb Vorsicht Musik leider verwehrt. Wie schon gesagt, nach 11 Folgen wurde auch dieses Format eingestellt. Nicht zuletzt, weil neue Formate wie Formel 1 auf dem ARD, Shows wie Musikladen oder eben Vorsicht Musik den Rang sowas von abgelaufen haben. Ich für meinen Teil werde die Sendung Vorsicht Musik als Fan auf jeden Fall in bester Erinnerung behalten und ich werde mich ferner mit den Mitschnitten der 11 Ausgaben auf YouTube begnügen. Und das macht ihr, liebe ZuhörerInnen, da draußen hoffentlich auch, falls ich euer Interesse geweckt haben sollte. Und bitte schreibt uns auf unsere Socials, ob wir vielleicht in naher Zukunft wieder eine solche Ausgabe machen können. Es gab einfach so, so viele coole Musiksendungen im Fernsehen, auf die definitiv mal eingegangen werden sollte. Ich darf jetzt abgeben an Katja, Steffi und Katrin und rutsche auch in 2023 weiterhin keinen Millimeter nach rechts.
Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Heute geht's für uns um das Thema kultige Musiksendungen im Fernsehen. Die Sendung, die ich mir herausgesucht habe, ist vielleicht nicht so kultig. Also ich fand sie damals unheimlich kultig, weil sie irgendwie total abgedreht war und trotzdem voll meinen Geschmack getroffen hat. Und zwar beschäftige ich mich heute mit Fast Forward auf Viva 2. ja, für die Leute, die ein bisschen jünger sind, früher gab es Musiksender im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ich habe gar kein Fernsehen mehr. Also von daher, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es Viva und der alternative Ableger davon war Viva 2. Die Sendung Fast Forward, die lief irgendwann nachmittags. Ich habe das immer nach der Schule geguckt. Also weiß ich nicht. 16, 17 Uhr vielleicht? Ich kann es wirklich nicht mehr so genau sagen. Genau, die Sendung wurde anfangs von Keshi Madubuku moderiert. Kenne ich jetzt nicht. Ich kenne das wirklich nur mit Charlotte Roach. Ja, diese Sendung war spezialisiert auf Musik abseits des Mainstreams, also Stilrichtungen wie zum Beispiel Rock, Independent, Alternative, aber auch anspruchsvoller Pop hat es in die Sendung geschafft. Ich fand, also ich habe dadurch so, so viel kennengelernt. Ich weiß nicht, das hat mich wirklich extrem geprägt, muss ich sagen. Viva 2 wurde eingestellt, ich glaube 2004? Nee, ein bisschen eher war es doch, oder 2000, ach, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls wurde Viva 2 irgendwann eingestellt und dann lief es noch einige Zeit auf Viva. Da habe ich es aber ehrlich gesagt schon nicht mehr verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gelesen, dass Charlotte sich irgendwann geweigert hat, die letzten Sendungen noch zu moderieren, weil sie damit anscheinend auch nicht mehr so einverstanden war, wie das alles ablief und so. Und ja, jedenfalls gab es am 2. Januar 2005 die letzte Folge. Da lief eine Abschiedssendung. Es war nämlich so, dass der MTV-Mutterkonzern Viacom Viva übernommen hat und die Sendung dann relativ schnell absetzen wollte. Die wollten lieber Reality-Shows und ähnliches zeigen. Und ja, ich habe das damals schon so ein bisschen mitbekommen. Also gerade wo Viva 2 zu Ende ging und dann halt auch so, weiß ich gar nicht, das Musikfernsehen ist halt irgendwann zu normalem Fernsehen verkommen, fand ich. Also irgendwie fand da kaum noch Musik statt. Es liefen, wenn dann nur noch so stumpf Musikvideos durch, ohne eine spezielle Sendung, ohne ein Thema dahinter, ohne einen Moderator. Oder es liefen halt so Sachen, ja, so halt so Reality-Shows und sowas, wo ich auch dachte, naja, lohnt sich nicht wirklich. Es ist kein Wunder, dass die Musiksender nach und nach abgeschafft werden. Ja, Produzent und auch verantwortlich, so, also hauptverantwortlich für den Inhalt war der Musikjournalist Erik Feil, der zusammen mit der Moderatorin die Sendung extrem geprägt hat. Die waren übrigens auch ein Paar, die haben eine gemeinsame Tochter. Ja, die Moderatorin Charlotte Elizabeth Grace Roach wurde 1978 in England geboren, hatte lange die britische Staatsbürgerschaft, hat aufgrund des Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Einfach ja, weil sie halt in Deutschland lebt und irgendwie dadurch irgendwie Konsequenzen befürchtet hatte. Ja, und die war so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe angefangen, Viva 2 zu schauen, weil ich gemerkt habe, dass mir der Mainstream nicht so liegt. Und bin dadurch eben auch auf Fast Forward gestoßen. Und ich fand alles an dieser Sendung so wahnsinnig interessant und neu und anders. Und so eben auch die Moderatorin. Charlotte Roach hatte immer, weiß ich nicht, extremes Make-up und eine ganz spezielle Frisur. Die Klamotten, also die sah immer total crazy aus. Und das gar nicht mal unbedingt so auf eine positive Art und Weise. Also ich fand sie nie sonderlich hübsch, so im klassischen Sinne. Ich fand sie einfach nur so, ja, abgedreht und faszinierend. Also ich habe manchmal auch einfach nur reingeschalten, um zu sehen, was sie heute wieder anhat oder wie sie geschminkt ist oder so. Außerdem hatte sie in der Sendung, hat sie vielleicht heute auch noch, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt lange nicht im Fernsehen gesehen, aber sie hatte so eine ganz spezielle Art zu moderieren. Eine sehr, sehr blumige Sprache, ja, sehr, sehr viele Adjektive verwendet und immer so ganz, ich weiß nicht, so aus dem Herzen heraus, so sehr. Also ich fand sie zum Beispiel in Interviews immer sehr charmant und interessiert und einfach so zugewandt auch den Leuten. Da hatte man wirklich so das Gefühl, die interessiert sich halt wirklich für die Menschen hinter der Musik, ne? Ich fand sie immer sehr kompetent und andererseits doch total abgedreht. Also die ist manchmal auf Themen gekommen, wo man so dachte, so, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und andererseits war sie halt immer so kritisch, aber auch kreativ. Also es ging in der Sendung halt nicht nur um Musik, sondern ja, man kann es kurz fassen, so Politik und Pop hat sie behandelt, Weltgeschehen, Trends und kam dann eben doch immer wieder zurück zu der jeweiligen Band, zu dem jeweiligen Video, hat darüber ganz viel erzählt und ja, also ohne diese Moderatorin wäre die Sendung, glaube ich, nicht so genial gewesen, wie sie es war. Angeblich fanden sogar Musiker Gefallen an den Interviews mit ihr, die sonst eben nicht gerne Interviews geben. Kann ich mir durchaus gut vorstellen, weil, wie gesagt, ich fand, sie war eine großartige Moderatorin in der Sendung. Also bei Viva 2 haben mich Markus Kafka und eben Charlotte Roach besonders beeindruckt. Die beiden fand ich richtig, richtig toll. Die Sendung wurde 2001 für den Grimme-Preis nominiert. 2002 gewann sie den Bayerischen Fernsehpreis und 2004 bekam dann Charlotte Roach für ihre Moderatorentätigkeit an sich so nochmal den Grimme-Preis. Wer sich das mal anschauen möchte, es gibt auf YouTube einen Channel, der heißt Viva 2 VHS-Archive. Da findet man noch einige dieser Sendungen. Ich habe mir das auch, also ich habe da jetzt mal so ein bisschen durchgeklickt und oh, das versetzt mich so richtig in meine Jugendzeit zurück. Ich weiß noch, ich bin immer von der Schule gekommen und habe Hausaufgaben gemacht. Und wenn ich nicht einfach nur Musik gehört habe dazu, also Musik hat damals wirklich mein Leben bestimmt. Ich habe entweder direkt die Anlage angemacht und meine CDs gehört oder halt den Fernseher angemacht und Viva 2 geschaut oder auch VH1. Das lief bei mir damals auch rauf und runter. Immer im Wechsel so. Immer was ich halt gerade gut fand auf diesen Sendern. Habe nebenbei Hausaufgaben gemacht und mir dann diese Sendungen angeguckt und die Musikvideos und die Bands. Und ja, das hat mich einfach für mein Leben geprägt. Also Bands, die ich damals kennengelernt habe, die höre ich heute noch gerne. Und ich weiß nicht, damals hat das Musikvideo an sich halt auch noch eine ganz andere Rolle gespielt als heutzutage. Das finde ich ein bisschen schade, dass darauf nicht mehr so Wert gelegt wird. Also es gibt noch viele Bands, zum Beispiel Rammstein, die geben wahrscheinlich unheimlich viel Geld aus für ihre Musikvideos. Aber es gibt halt außer YouTube keine Plattform mehr. Früher liefen die Videos dann halt im Fernsehen so und jetzt muss man die bei YouTube halt ganz gezielt anklicken so. Manchmal lasse ich mich von YouTube auch so ein bisschen verleiten, so. Da klicke ich ein Video an und dann lasse ich die nächsten, die da so vorgeschlagen werden, einfach durchlaufen. Das ist auch mal ganz schön. Aber es ersetzt für mich doch nicht so diese klassische Musiksendung, die es früher gab, wo neue Videos vorgestellt wurden, wo dann halt Interviews mit den Bands, mit den Musikern geführt wurden und so. Das finde ich, das war einfach eine ganz besondere Zeit und manchmal wünsche ich mir das ein bisschen zurück, ehrlich gesagt. Klar, das Medium Fernsehen an sich ist wahrscheinlich eh relativ tot, sage ich mal. Heute wird das ja alles von Streaming-Diensten wie Netflix und Prime dominiert. Und ich habe allgemein leider das Gefühl, dass Musik nicht mehr so wichtig ist im Leben der Leute. Beziehungsweise sucht man sich halt jetzt im Internet wahrscheinlich selber das so, was man hören möchte. Und so. Ja, ich bin jetzt wieder ganz schön abgeschweift. Ich wollte euch auf jeden Fall sagen, Fast Forward war eine großartige Sendung. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal bei YouTube reinschauen und sich dort noch die eine oder andere Sendung anschauen. Und vor allem eben auch die Moderatorin Charlotte Roach ist einfach großartig. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wie auch immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Wie ihr schon mitbekommen habt, geht es heute um Musiksendungen und ich habe mir eigentlich die rausgesucht, die mir am meisten liegt, und zwar den Rockpalast. Den Rockpalast werden von euch sicher viele kennen. Es ist eine Fernsehsendung, schrägstrich auch teilweise mal Radiosendung gewesen, die erstmals zwischen 1974 und 1986 produziert worden ist, dann wieder ab 1995 produziert wurde. Und zwischen 1990 und 1994 wurde die Sendung mit dem Titel Rock Live ausgestrahlt. Das Konzept von Rock Live war aber an das Konzept vom Rockpalast angelehnt. Wie gesagt, das ist ein relativ präsentes Festival. Zum Beispiel auch bei Rock am Ring sieht man immer mal wieder den Rockpalast-Schriftzug oder das Logo. Richtig bekannt ist ja das Logo in diesen schönen Neonröhren, wenn das so gezogen ist. Das finde ich immer ganz cool. Bekannt geworden ist der Rockpalast vor allem durch die sogenannte Rockpalast-Nacht. Das ist eine europaweit ausgestrahlte, rund sechsstündige Live-Sendung mit Auftritten von international bekannten Künstlern gewesen. Und das erste Rockpalast-Festival wurde in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 live, damals noch in der BRD, also in damals noch geteilten Deutschland, ausgestrahlt. In Österreich, in Irland, Dänemark, in Norwegen und in Schweden. Da traten eben verschiedene bekannte Musiker auf und da hat man eben eine sechsstündige Show draus gemacht. Konzipiert wurde das Ganze von Peter Rüschel zusammen mit dem Regisseur Christian Wagner. Und zwischen 1977 und 1986 wurden insgesamt 17 Rockpalast-Nächte live aus der Essener Grunderhalle übertragen. Und parallel, deswegen sagte ich, es ist teilweise auch eine Radiosendung, wurden die im WDR-Hörfunk und in anderen Radiosendern übertragen, sodass die Fernsehzuschauer die Musik auch in Stereo hören konnten, weil das Fernsehen zu der Zeit eben nur im Monoton übertragen hat. Und die Konstellation zusammen finde ich ganz cool. Peter Rüggel, der ja praktisch der Konzeptor dieser ganzen Geschichte ist, hat sich dann 2003 auf dem Rock am Ring Festival aus dem aktiven Bereich der Sendung zurückgezogen, ist aber als Berater und Editor der Rockpalast DVD-Serie tätig geblieben. Der Nachfolger von ihm ist dann Peter Sommer geworden, der das auch, glaube ich, noch bis heute macht. Und im Rahmen des Rockpalastes wurden auch immer wieder einzelne Konzerte aufgezeichnet oder eben auch Festivals, wie zum Beispiel die Area 4 oder Wacken oder Rock am Ring oder auch das Open Air Festival an der Lorelei. Zwischen 1981 und 86 gab es im WDR-Hörfunk auch eine Rockpalast-Radioshow. Und da beschäftigte man sich so 2 Stunden, also donnerstags immer von 22 bis 24 Uhr, überwiegend mit Bands und Musikern, die dann auch in der Fernsehsendung präsentiert worden sind. Und der Peter Rüschel, der ja auch die Konzeption für diese ganze Geschichte gemacht hat, spielte in jeder dieser Radiosendungen mindestens 1 Song seines Lieblingsmusikers Bruce Springsteen. Finde ich total sympathisch. Und im September 2015 kehrte der WDR dann mit dem Rockpalast zur Lorelei zurück. Anlass hierfür war der 20. Geburtstag der deutschen Band In Extremo, die viele von euch sicher kennen. Das 2-tägige ausverkaufte 20-wahre-Jahre-Festival wurde vom Rockpalast bekleidet und aufgezeichnet. Mir selber ist der Rockpalast eigentlich erst so richtig ins Blickfeld gekommen, weil der WDR immer eine ganze Reihe macht, und zwar um Silvester rum. Die nennt sich Walk Around the Clock. Da werden die ganzen Sachen, die man so aufgezeichnet hat, über viele Jahre praktisch in ein 24-Stunden-Konzept gepackt. Und da kann man wirklich sehr viele geile Live-Konzerte erleben. Ich habe dort auch schon, wie gesagt, In Extremo gesehen. Ich habe dort schon Letzte Instanz gesehen, Subway to Sally gesehen. Die machen das richtig cool. Und deswegen habe ich mir eben den Rockpalast ausgesucht, weil für mich ist der Rockpalast sowas, die, sage ich mal, erste wirkliche Anknüpfungswelle zu Konzerten gewesen. Also ich kann mich ganz, ganz dunkel erinnern, es gab mal einen Mitschnitt mit Michael Jackson. Und der ist irgendwann in der Nacht gelaufen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, ob das im WDR war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann mich aber erinnern, da war ich noch sehr, 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 sehr jung. Das muss so 9, 10 Jahre alt ungefähr gewesen sein. Und da haben die das irgendwann nachts ausgestrahlt. Und ich durfte es offiziell nicht gucken. Ich habe es aber geguckt, weil ich fand Michael Jackson richtig cool zu der Zeit. Und wie gesagt, die machen ja auch wirklich ganz, ganz alte Mitschnitte. Ich habe dort auch schon Konzerte von ABBA gesehen zum Beispiel, wo ich mir so denke, Das ist schön, dass es das gibt, dass es solche Dokumente gibt, solche Tondokumente und Bilddokumente. Und das ist dann klar, das ist dann nochmal digital remastert worden und alles, aber dass man das wirklich noch erleben kann, auch wenn man jetzt, sage ich mal, zu spät für diese Bands geboren ist, also zu spät mit den Anführungszeichen zu sehen. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen finde ich das Konzept, was der Rockpalast verfolgt, eigentlich ganz, ganz geil. Und diese Idee mit diesem Walk Around the Clock gefällt mir richtig gut, weil es einfach eine Sache ist. Ich gucke da mal ganz gerne rein. Ich meine, die Mitschnitte sind meist auch noch in der Mediathek verfügbar. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt zu der Zeit jetzt am Fernseher sein. Gerade an Silvester, ne, hat man ja vielleicht auch was anderes zu tun. Aber da habe ich manchmal schon gerade so Silvesternacht, so früh um 4, um 5, so am Neujahrsmorgen dann Sachen gesehen, wo ich mir sagte, ey, das ist richtig geil. Und wie gesagt, dieses Festival an der Loreley würde mich auch mal sehr interessieren. Wenn es da, manchmal ergibt sich sehr komisch, ne? Manchmal im Leben ist das ganz, ganz komisch. Und wie gesagt, ich mag dieses ganze Konzept. Wir nehmen Musiker, internationale Musiker, sind ja auch viele Leute dabei. Ich weiß, die haben von Lordi einen Mitschnitt und die haben auch von, wie gesagt, Bruce Springsteen haben die Mitschnitte. Und das ist richtig schön gemacht, weil man einfach, ja, was erleben kann. Vielleicht auch die Musiker, die nicht mehr aktiv touren oder die eben leider nicht mehr unter uns sind. Oder die eben in Rockerrente, in Anführungsstrichen sind. Und dann hat man aber die Möglichkeit zu sagen, okay, gut, man kann sich sowas mal angucken. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Mitschnitt von Queen gesehen, den ich ganz großartig fand mit Freddie Mercury. Ganz, ganz große Geschichte. Und ich finde, dafür ist sowas da. Dafür sind solche Sendungen da. Einfach, dass man sich mal eben nicht so diese, klar, man hat früher auch andere Sachen. Ich habe auch Viva Wacker und sowas, habe ich auch alles mal geguckt. Früh vor allen Dingen war das ganz geil, weil da liefen praktisch nur Clips ohne viel Werbung. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Und dieses Walk Around the Clock ist ja auch ohne Werbung, ne? Der WDR ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und dadurch hast du ja dort nie groß Werbung dazwischen. Also klar, die machen mal Werbung für andere Sendungen von sich. Ja, okay, gut, aber das finde ich vernachlässigenswert, sage ich mal. Und aber dieses Konzept Walk Around the Clock ist schon richtig geil. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe ja, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt, dass die noch ein bisschen an diesem Rockpalast-Konzept festhalten. Ich war in Essen in dieser Halle im Übrigen noch nie. Ich habe die zwar auf der Liste mal mitstehen, weil es ja doch eine relativ bekannte Halle ist. Ich könnte euch aber gar nicht sagen, ob aktuell da noch Konzerte sind. Das ist eben manchmal so. Manchmal, ich habe jetzt erst wieder mitgekriegt, dass zum Beispiel bei uns in Sachsen zum Beispiel wieder eine Konzertlocation zugemacht hat. Ja, die so verschiedene Musiker immer mal wieder hat auftreten lassen innerhalb einer Brauerei. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Halle überhaupt noch existiert. Muss ich mich mal schlau machen. Aber wie gesagt, das ist schon, die haben schon sehr, sehr geile Sachen. Wie gesagt, ich verfolge ja auch Wacken und sowas live. Ihr habt das ja vielleicht schon mal im Podcast gehört, dass ich auch zum Beispiel das Mera Luna live verfolge, wenn es da Streams gibt. Und mir da auch gerne mal irgendwas hole, wo man das kostenlos gucken kann. Also dann so ein Abo für den Monat oder so. Und ja, also da bin ich schon sehr interessiert dran, auch wenn man jetzt, sage ich mal, zu gewissen Festivals einfach nicht gehen kann. Man kann ja nicht überall sein. Das ist nun mal so. Der Realität müssen wir uns stellen. Wir können uns nicht vierteilen. Und deswegen finde ich es gut, dass man dann Mitschnitte hat. Und wie gesagt, also wenn ihr mal ein bisschen Bock habt, ich glaube, in der WDR-Mediathek ist ab und zu mal sogar was drin aus dem Konzert Rockpalast. Ich weiß allerdings nie, wie das gerade ist. Also ich weiß um Silvester rum und ich glaube im Januar auch noch war noch was drin in der Mediathek. Da habe ich noch einiges nachgeguckt. Vielleicht ist da aktuell auch wieder was drin. Also wie gesagt, der Rockpalast ist für mich sowas, wo ich sage, ja, finde ich geil. Ist ein sehr, sehr geiles Konzept. Eine sehr schöne Idee, sage ich mal, Leuten Musik nahezubringen, die vielleicht auch einfach nie auf Konzerte gehen können. Ne? Es gibt ja auch Leute, die jetzt zum Beispiel einfach vom Stehen her nicht schaffen oder die ein anderes Handicap haben, ne? Gerade ich denke so an die Leute, die zum Beispiel mit so Lichteffekten oder so Probleme haben. Gibt es ja ganz viele. Und deswegen finde ich das gut, dass man sagt, okay, gut, wir schneiden das mit und dann machen wir das für Leute zugänglich, die da praktisch nicht hingehen können oder nicht hingehen wollen oder sich das nicht trauen. Was ich immer sehr spannend finde, sich das nicht zu trauen. Aber was ist manchmal so? Ja, wir haben für nächste Woche was ganz Besonderes mit euch vor, weil Steffi und ich waren nämlich auf der Small Club Tour von Lord of the Lost. Und da werden wir euch ein bisschen was über das Album erzählen, was am Ende Dezember erschienen ist. Und natürlich über die Small Club Tour ein bisschen was berichten. Und eigentlich hätten wir auch noch was anderes, was wir erlebt haben. Und ja, mal gucken. Mal sehen, wann wir das reinsetzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Und ich sage dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.